willkommen bei High Heels und Hochhäuser. Diesmal habe ich wieder eine reine Ladies-Gruppe. Zwei Kolleginnen von der HIH. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ganz kurz vorstellt. So, the stage is yours.
Ja, hallo. Mein Name ist Caroline Brandt. Ich bin Asset Managerin und leite stellvertretend den Bereich Asset Management bei der HIH.
Und ich bin Anna-Maria Theobald. Ich bin bei der HIH Real Estate im Asset Management zuständig für das Business Development und da insbesondere für den Aufbau und den Vertrieb unserer Produkte.
Ja, danke euch für die kurze Vorstellung. Ich habe mich ja ganz besonders auf den Podcast gefreut, weil es wurde ja gesagt, dass wir heute alle ein bisschen auch kichern werden. Also ich zähle auf dich, Anna.
Siehst du? Mehr Mühe wie immer.
Aber bevor wir zum Kichern und zum lustigen Part des ganzen Podcasts kommen, habe ich natürlich auch ein paar Fachfragen an euch. Die erste wäre an euch: Wie erkennt ihr eigentlich die Trends im Asset Management? Wir wissen alle, herausfordernde Zeit. Alle sagen dasselbe. Es ist die Zeit des Asset Managements jetzt, ja? Nicht nur des Investment Managements. Wie seht ihr das? Welche Trends seht ihr gerade am Markt?
Ja, die sind vielfältig. Ich glaube, aus meiner Sicht muss man einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, mit Menschen sprechen, wie wollen sie wohnen, wie wollen sie arbeiten, was wird gerade angefordert, um herauszufinden, wie verändern sich die Bedarfe von Mietern. Das sind ja alles Menschen, die um uns herum sind. Corona hat es schon gezeigt, dass durch eine Pandemie plötzlich etwas ausgelöst wurde, was wir vorher nie gedacht hätten, dass wir in hybriden Arbeitswelten leben, dass Arbeitswelten überhaupt besprochen werden, wie wird ein Büro strukturiert. Von daher ist es eigentlich relativ einfach, wie man Trends ableiten kann für die Immobilienbranche, weil sie aus meiner Sicht auch die Megatrends der Gesellschaft abbilden. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. ESG ist in jedem Munde, wobei man dann auch schwer mal definieren kann, was bedeutet das denn für mich als Asset Manager mit meiner Immobilie, was muss ich denn da machen? Das ist so das eine Thema. Das andere Thema aber tatsächlich Wohnungsmangel in Verbindung mit, ich habe größere Büroflächen, die ich vielleicht gar nicht so an Frau und Mann bringen kann, weil der Bedarf an Büroflächen sich reduziert. Einmal, weil sich Firmen einfach mit einem kleineren Flächenbedarf am Markt präsentieren, weil sie durch Homeoffice zum Beispiel Kosten reduzieren können. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, man merkt halt auch die Konjunktur, ne? Also die einen oder anderen Insolvenzen gingen durch die Presse. Damit werden eben auch Büroflächen frei.
Das sind ja echt eine Menge Herausforderungen. Also das heißt für mich eigentlich so, das Berufsbild des Asset Managers hat sich eigentlich komplett verändert, ja, also früher war man ja eher okay, man muss gucken, Flächen werden irgendwie vermietet. Anna, wie siehst du das denn? Ist denn der Asset Manager noch der Asset Manager von vor 10 Jahren? Du als Business Developerin musst ja auch immer gucken, wie sind die Stellenprofile, die, sag ich mal, in eurem Fachbereich sind.
Ich glaube, es lässt sich relativ schnell und einfach beantworten. Nein, ist es nicht. So wie es, glaube ich, für keinen Akteur noch das gleiche LV ist wie vor 10 Jahren oder sein tägliches Doing. Denn selbst wenn man nur 2 Jahre zurückgeht, es verändert sich ja super schnell. Also gerade diese Themen, die in aller Munde sind, die Stichworte ESG, das Stichwort Digitalisierung, das war ja vor wenigen Jahren, also es ist ja wirklich noch gar nicht so lange her, dass man 10 Jahre zurückgehen muss, noch gar nicht so präsent. Man hat zwar immer wieder mal drüber gesprochen, es gab es gerade im Bauen vielleicht das ein oder andere Thema, was Nachhaltigkeit als Aspekt aufgenommen hat, aber das Leistungsverzeichnis und insbesondere auch die Anforderungen der Akteure, wo wir ja auch unterwegs sind, haben sich komplett gedreht und gewandelt. Und von daher glaube ich auch, dass Trends gar nicht nur, was Caroline schon gesagt hat, gar nicht nur Immobilienbranche sind, sondern man muss wirklich links und rechts schauen, man muss ein Bild von allen zusammen machen, up to date bleiben. So, und Caroline hat aber einmal den Finger gehoben.
Das könnte jetzt nicht sehen,
aber vielleicht war es doch gleich.
Ich habe hier, weißt du, die gelbe Hand von Teams gesucht.
Siehst du, und schon wird gekichert.
Aber ich darf nicht mal kontrovers reinspringen, Anna, und sagen, weiß ich nicht, ob das Leistungsverzeichnis der Asset Manager sich so wahnsinnig verändert hat. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist dazu gekommen. Ich habe letztens mit einer Kollegin diskutiert und die meinte so, Caro, ganz ehrlich, vor 15 Jahren musste ich auch dafür sorgen, dass meine Mieter glücklich sind, im Bestand bleiben und eine Fläche vermieten und gleichzeitig zusehen, dass ich eine Rendite auf die Immobilie bekomme. Also wenn man das auf diese einfache Formel runternimmt, ist es viel weniger komplex, als man sich eigentlich denkt, nur dass die Trends bzw. die Bedürfnisse anders sind. Ich konnte früher tatsächlich Büroflächen vermieten, das waren Zellenbüros. Jetzt diskutiert man, wie müssen Büroflächen sein, damit sich Mitarbeitende wohlfühlen, damit sie gerne von zu Hause wieder ins Büro kommen. Der Beratungsbedarf für potenzielle Mietinteressenten ist einfach deutlich größer geworden. Und wenn ich das so sage, denke ich mir so, ja, war es aber vor 15 Jahren auch, als wir die Finanzkrise hatten. Da waren die, haben wir vielleicht andere Themen diskutiert. Aber es war auch eine Herausforderung dabei gewesen, Asset Management zu machen.
Vielleicht war es eine andere Herausforderung. Und dieses, ja, genau. Es ging ja auch von Großraum zu Zellenbüros. Es gab ja eigentlich vor den Zellenbüros gab es ja schon mal Großraum, ja? Wenn ihr mal so alte Bilder von Büros seht, also das war natürlich noch nicht die Definition von Großraum, wie wir sie jetzt kennen, aber da siehst du so Reihen von Leuten, die in einem riesen Büro sitzen. Ja, da gab es halt noch keine Dämmung und sowas, ja. Aber im Endeffekt haben wir ja, das ist genauso wie in Unternehmen, Insourcing, Outsourcing von Abteilungen auch immer wieder hin und her geht. Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht anders. Man hatte früher vielleicht andere Herausforderungen, keine Ahnung, Belüftung.
Und das Spektrum hat sich halt auch gewandelt, ne? Also erweitert halt im Sinne von, ja, du hast es früher sicherlich auch schon getan in der Art und Weise, die du damals als selbstverständlich erachtet hast. Jetzt ist sie halt niedergeschrieben. Jetzt gibt es extra Bezeichnungen dafür. Es gibt Reporting-Anforderungen dafür. Es wird sich an Kennzahlen, die daraus resultieren oder kreiert werden können, gemessen und verglichen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den man früher nicht so getan hatte.
Also ich bleibe bei meiner ursprünglichen Aussage. Es hat sich, glaube ich, also manches hat sich auch vereinfacht durch das Thema Digitalisierung. Ich bekomme jetzt Daten einfach viel besser aufbereitet aus dem System heraus. Ich war früher für geschlossene Fonds zuständig. Da habe ich eher mit nicht so professionellen Investoren zusammengearbeitet. Da war der Erläuterungsbedarf deutlich höher als den ich aktuell habe mit professionellen Investoren. Und aus meiner Sicht wird die Zeit gerade wieder spannend. Also das, warum habe ich mich in diesen Beruf verliebt? Ich habe mich in diesen Beruf verliebt, weil es eine Herausforderung ist, weil ich in Produkten denken konnte, weil ich mir überlegen musste, was mache ich denn mit dem Haus in dieser schlechten Lage, mit diesem schlechten Zustand, um noch irgendwie Geld rauszubekommen. Da ist meine kreative Ader genutzt worden. Die letzten 10 Jahre waren wir ja auch in so einer Bubble, wo wir eher verwaltet haben, als möglich gemanagt haben, weil wir eine Vollvermietung hatten, weil ich mir keine Mühe machen musste, auch bei nicht so guten Immobilien Mieter zu finden. Also Berlin war total krass, da hatten wir teilweise Leerstandsquoten in dem Innenring von 1%. Das war ja auch nicht gesund. Und da hat man eher überlegt, schmeiße ich die Mieter jetzt raus? Wie bringe ich die dazu, mit den ganz vielen Optionen die Mieten zu erhöhen? Das waren so die Herausforderungen. Aber das, was die Leidenschaft für mich als Asset Manager ausmacht, das passiert jetzt.
Ja, ich glaube aber, das ist doch bei jeder Zeit oder so. Die Leute, die wirklich Spaß an ihrer Arbeit haben, die sehen Herausforderungen eher als positiver. Ich glaube, das wird immer so sein. Anna, was liebst du denn jetzt? Caro hat ja jetzt schon so schön gesagt, was sie an ihrem Job, was liebst du denn an deinem Job?
Es ist einfach wirklich schön, dass man dieses Produkt Immobilie, was ja in der Tat das Herzstück von allen Akteuren ist, mit denen wir auch tagtäglich zu tun haben, gemeinsam aufs nächste Level bringen kann. Weil ich sage immer so gerne, egal wo ich gearbeitet habe, jeder Bereich, jedes Tätigkeitsfeld in der Immobilienbranche könnte unterschiedlicher gar nicht sein. Aber eins haben sie doch immer gemeinsam und das ist, dass du wirklich nur erfolgreich bist, wenn es gemeinsam funktioniert. wenn alle das gleiche Ziel verfolgen, wenn du es so aufbauen und strategisch so planen und in den Prozess bringen kannst, dass wirklich jeder mit seiner Expertise das verfolgen kann, das gemeinsame Ziel. Und das finde ich einfach toll, dass wir in der tollen Lage sind, das, was uns ausmacht, wofür wir stehen, was wir an Expertise gesammelt haben, was wir für Objekte schon betreut haben, was wir da für tolle Case Studies haben, dass wir das zusammenstellen können und damit eben den Immobilieneigentümern sozusagen helfen können, ihre Produkte, also auch da ihre Herzstücke, aufs nächste Level zu heben.
Wenn ich jetzt so euch höre, dann ihr brennt ja für euer Thema. Gibt es denn, und für eure Objekte, gibt es denn ein Lieblingsobjekt? Was habt ihr da an Herausforderungen gestemmt? Das interessiert mich mal. Ich finde immer so, wir reden immer sehr theoretisch über alle Jobs in der Branche, ja? Also in Sachen Theorie ist die Immobilienbranche, was ESG und Digitalisierung betrifft, immer Vorreiter. Wenn es um die Praxis geht, immer ein bisschen schwierig. Was, Caro, was ist dein Lieblingsobjekt?
Aktuell habe ich zwei Lieblingsobjekte. Eins steht in Köln, eins in Frankfurt. Das in Frankfurt suchen wir verzweifelt Mieter und das in Köln ist noch voll vermietet, wird aber perspektivisch in 2026 komplett leergezogen werden. Es sind zwei Objekte, insgesamt sind es ungefähr 12.000 Quadratmeter Bürofläche. Ist in einer super Lage und da, was ich halt schön finde, man kann halt genau diese Überlegung machen, was mache ich mit dem Objekt? Bleibt es ein Büro? Wandle ich es um in Hotel? Mache ich Wohnungen draus? Man kann so die ganze Palette der Kreativität komplett austoben und gleichzeitig auch mich mit den mit Bedürfnissen von Mietern auseinandersetzen.
Und du, Anna?
Tatsächlich gibt es, ich komme ja aus der PM-Schiene bei der HIH-Gruppe und tatsächlich auch heute noch gibt es gar nicht nur ein Lieblingsobjekt, sondern es ist ein Portfolio, was Immobilien in Koblenz hat. Und da muss ich tatsächlich sagen, ja. Und als ich die betreut habe damals als Property Managerin kaufmännisch und auch im Key Account, war es bei mir ähnlich deine Reaktion wie eben. Weil wir kamen wirklich von tollen Objekten in Stuttgart, in Frankfurt, in Hannover und wirklich auch Objekte, die zum Teil auch so Richtung Core Plus schon gingen. Und Koblenz war tatsächlich eine komplett andere Anforderung, was Baujahre angeht, Strukturen, Mietverträge. Und als wir das da wirklich geschafft haben, im Zusammenspiel zwischen allen Akteuren, und das war in der Tat wirklich wir als PM-Team, das AM-Team, das Fondsmanagement-Team, die Ansprechpartner vor Ort, also der klassische Hausmeister, der klassische Facility-Manager, als wir es da echt geschafft haben, innerhalb von kurzer Zeit, von 12 Monaten, da super viel aufzuräumen, super viel gemeinsam zu erreichen, das hat wirklich Spaß gemacht. Und auch heute noch, wenn ich die Kollegen im Asset Management höre, die jetzt die Objekte zum Teil immer noch betreuen oder neue Kollegen, dann finde ich das immer noch ganz schön, wenn ich bekannte Mieternamen heute auch noch höre, weil die entweder immer noch da sind, immer noch so zufrieden sind, dass sie in die Verlängerung gehen, sich erweitert haben zum Teil. Das ist einfach ein Portfolio, wo ich wirklich sage, das sind alle Objekte, die drin sind, meine Lieblingsobjekte.
Obwohl es eine B-Lage ist.
Ja. Sehr komisch, aber
man sagt ja momentan, ist ja die B-Lage tot im Büro.
Kann ich da tatsächlich nicht sagen.
Also kommt es nur auf gutes Asset Management und auf gute Immobilien an.
Und aber tatsächlich muss ich auch ergänzen, man muss auch einfach als Team und auch als Einzelner einfach mal aushalten und durchgehen. Und drauf vertrauen, dran glauben. Und in 80% sagt man ja immer, wird's gut. Und so ist es da auch eingetreten.
Ah, ich glaube, Anna hat da einen guten Punkt, wo ich jetzt doch etwas festgestellt habe, wo sich Asset Management verändert hat.
Aushalten und durchgehen.
Nee, aushalten mussten wir früher auch. Aber das hört sich so an, als würde Tante Caro hier vom Krieg erzählen. Ne? So alt bin ich.
Tante Sonja erklärt auch immer die Welt. Die tritt auch immer in Fettnäpfchen, wenn sie ihre Mitarbeiter fragt, wie sie die Jahrtausenderwende erlebt haben. Und die sagen, ich war noch nicht geboren. Also alles schon erlebt.
Was sich wirklich verändert hat, dass wir sehr intensive Mieterbetreuung jetzt aufsetzen. Da war ich früher ein bisschen mehr weg von der Immobilie, auch wenn ich mit Mietern gesprochen habe. Aber gerade die Immobilie in Koblenz war deswegen auch spannend. Anna hat da großartige Dienste geleistet, weil sie einen sehr guten Draht auch zu den Mietern hatten. Und wir haben im Moment ja durchaus das Problem, dass wir eine Property-Management-Branche haben, die unter sehr starkem Fachkräftemangel leidet und wir einfach zwangsweise dazu übergehen, eben die Mieter nicht nur einmal im Jahr zu sehen oder zur Vertragsverlängerung, sondern sehr, sehr oft am Mieter, gerade an den großen Mietern dran sind, auch als Asset Manager.
Ja, also da haben wir doch jetzt Gott sei Dank nochmal den Konsens, dass der Asset Manager nicht seit 103 Jahren dieselbe Funktion hat. Was ich ja, jetzt kommt euer Werbeblock übrigens. Jeder Kunde hat immer kurz einen Werbeblock. Warum könnt ihr für Dritte auch geiles Asset Management machen eigentlich?
Also erstens mal haben wir die Erfahrung und die Expertise und wir sind einfach sehr, sehr leidenschaftlich dabei, Asset Management zu machen. Wir sind neugierig und kreativ und können das, was Anna schon gesagt hat, auch Dinge einfach mal aushalten und Geduld bewahren und lieben unseren Job.
Anna, jetzt?
Ja, und ich würde tatsächlich sogar gerne noch ergänzen, weil es klingt immer so abgedroschen, wenn man das sagt, aber ich glaube, wir können sicherlich nicht alles, aber wir können super viel und wir sind überhaupt nicht davor gescheut, sondern eher ist es unsere Herausforderung, die uns auch motiviert, auch mal was zu tun, was wir vorher vielleicht noch nicht getan haben, weil damit lernen wir. Und natürlich eine Sache, die wir nicht können und die auch keiner kann, wenn es jemand sagen würde, dass er es kann, wäre es für mich super unkompetent. Wir können nicht zaubern und wir können auch alle nicht in die Glaskugel schauen. Aber das ist wirklich dieses Rundum-Paket, wofür wir stehen, was Caroline ja auch schon gesagt hat, die Expertisen, unsere Immobilien, die wir betreut haben, also der klassische Track Record, aber auch einfach wirklich diese klassischen Einstellungen, die wir und alle Kollegen selbst mitbringen. Lust zu haben, Bock drauf zu haben, sozusagen umgangssprachlich, uns einfach zu probieren, mutig zu sein und vielleicht auch in der heutigen Zeit, Innovation ist ja auch immer so ein Stichwort, aber ich glaube auch tatsächlich einfach mal mutige Entscheidungen umzusetzen, drauf zu vertrauen und selbst wenn es mal nicht so läuft, wie man es vielleicht angedacht hatte oder wie man es am Anfang besprochen hatte, das kann ja immer passieren, das passiert auch tagtäglich auf den Baustellen, ja, und trotzdem ist es immer am Ende gut gegangen, zusammen zu lernen und das ist nämlich auch wirklich, klingt auch immer so lapidar und abgedroschen, aber das ist auch immer so, den Schritt voraus zu sein.
Und was wäre so eure Spezialität, also was sehe ich denn jetzt so an Problemfällen, ne? Also natürlich werdet ihr wahrscheinlich dann eher für Problemfälle, ne? Das sind Stranded Assets. Wo seht ihr da die größten Hürden, warum, sag ich mal, manche Unternehmen es selbst gar nicht auf Kette kriegen können? Seid ihr irgendwie, was die Assetklassen betrifft, so breit aufgestellt oder was muss man mitbringen, um, sag ich mal, schnell so eine Immobilie wieder in den grünen Bereich zu bringen?
Also ich glaube, dass wir, auch wenn wir in den letzten Jahren stark gewachsen sind, immer noch sehr agil unterwegs sind. Wir sind noch nicht so festgenagelt, dass wir die einzuhaltenden Prozesse haben, dass wir im Zweifel nicht schnell auch entscheiden können oder nicht schnell auch eine Lösung erarbeiten können. Wir haben Kollegen, die schon sehr lange im Unternehmen sind, also schon sehr viel Erfahrung aufgebaut haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite legen sehr viel Wert auf Nachwuchsförderung und diese Kombination aus Jung und Alt tut uns, glaube ich, allen gut, weil wir auch uns die Zeit einfach mal nehmen, auch zu brainstormen, verschiedene Themen zu betrachten. Wenn wir Feedback von außen bekommen, dann kriegen wir häufig auch wirklich zu Recht auch das Feedback, dass wir schon sehr hochprofessionell sind. Also jetzt Anna und ich, also diese Themen, ne, wir sind motiviert, leidenschaftlich und lieben unseren Job. Dahinter steht aber auch echt eine Maschinerie, die uns vieles bietet, die wir dem Kunden dann auch anbieten können. Also wir haben eine sehr gute IT-Landschaft, um digital Daten zu verarbeiten, vielleicht auch Benchmarking zu generieren. Wir haben im ESG-Bereich ein sehr interessantes Modell erarbeitet, wo wir den Asset-Managern auch die Möglichkeit geben, daraus Maßnahmen abzuleiten und wirklich mal zu überlegen, lasse ich das, die Immobilie mal gestrandet, halte ich das aus? Also was ist...
So eine Art Stresstest sozusagen.
Genau, also was passiert denn für den Eigentümer, wenn die Immobilie gestrandet ist? Muss ich jetzt panisch alles machen, um nachhaltig zu sein, oder kann ich mich einfach auch mal mit den Restnutzungsdauern der Anlagen gehen und über Instandhaltung schon dann die Themen ESG abarbeiten? Ich glaube, das macht uns einfach aus. Also ich denke auch diese, dann doch die Größe, die wir haben, mit den digitalen Möglichkeiten, die wir haben, das ist schon richtig gut.
Anna, gibt es noch was hinzuzufügen?
Tatsächlich würde ich jetzt ganz ad hoc aus dem Bauchhaus sagen, nee, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Aber guck mal, jetzt sind wir schon bei... Wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Da müssen wir jetzt eigentlich noch mal so eine persönlich nette Abschlussfrage hätte ich gerne noch an euch. Welche Immobilie würdet ihr euch gerne noch mal in eurem Portfolio wünschen? Also, und natürlich hier alle im Kosmos der Immobilienwirtschaft gerne avisieren. Jetzt Mist, jetzt habe ich geplinkt. Adobe wollte ein Update. Alles ausgeschaltet. Morgen.
Okay.
Du willst mir nicht lachen.
So. Ja.
Caro, welche Immobilie oder welche Herausforderung hättest du noch gerne? Ich weiß, wir beide sind aus der Vorkriegszeit, aber...
Danke.
Ja.
Schwierig. Das ist immer so, wenn man so viele Interessen hat, ist es schwierig zu sagen, die Immobilie hätte ich gerne. Wir haben jetzt schon tatsächlich ein paar interessante Objekte bekommen, die auch durchdigitalisiert sind. Neben Immobilien beschäftige ich mich gerade sehr intensiv mit Prozessen und Digitalisierung. Auch mal so die Vor- und Nachteile einer durchdigitalisierten Immobilie zu haben, das finde ich interessant. Und ich finde Shoppingcenter, also große Shoppingcenter, auch wenn die nicht mehr...
KDW wäre doch eigentlich was für euch.
KDW, genau.
Aktuelles Thema.
Schöne Herausforderung. Ja. Oder, was ich auch sehr spannend finde, sehr gute, innovative Büroimmobilien, wo man auch mal ein bisschen austesten kann, wie man mit Arbeitswelten umgeht, und das auch mit Mietern auch tatsächlich auch mal austesten kann.
Darf ich mir auch noch eine wünschen?
Natürlich!
Darf man hier eigentlich einen Namen nennen von Objekten, die es quasi schon gibt?
Naja, du kannst sie ja abwerben.
Wird schwierig. Also ihr überlegt euch dann, ob ihr das nochmal rausschneidet.
Quatsch, wir lassen das jetzt drin.
Also tatsächlich hätte ich richtig Lust auf eine Immobilie, die ein ganz, ganz klassisches Quartier ist. Und zwar ein Quartier mit wirklich allen Nutzungen, analog, was es, wie ich finde, klar, Frankfurt am Main, da sitze ich ja auch, was es aber tatsächlich, wie ich finde, in Frankfurt gerade tatsächlich als Vorreiter in der gesamten Republik gibt, nämlich das Vor. Also es geht gar nicht darum, dass du unterschiedliche Gebäudeteile bräuchtest, aber das ist einfach ein Projekt, wie gesagt, glaube ich, gibt es vergleichbar in der Größenordnung, mit der Nutzung, mit den Asset-Klassen, mit dem kompletten Mix, auch mit dem, was man noch zusätzlich anbietet, weil ein Quartier ist ja nicht nur für die Nutzer und für die Bewohner vor Ort oder für quasi die Mitarbeiter, sondern es ist ja auch für die Öffentlichkeit. Und das ist halt beim Vor wirklich einzigartig, dass du komplett Wohnen hast, dass du Retail hast, dass du Dachflächen hast, die als Dachgärten der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, dass komplett die vier Türme miteinander verbunden sind. Und das halt auch in der Lage, das ist halt kein Quartier, was irgendwie im Vorort ist, sondern oder in einem Stadtteil am Rand, sondern das ist halt wirklich mitten in der City. Und das wäre so eine Immobilie, die fände ich wirklich spannend. Weil ich glaube, das, was gerade auch immer so als Quartier schnell bezeichnet wird, damit es Quartier heißt.
Wohnimmobilie neben einem Büro. Quartier.
Genau, und dann gibt es einen kleinen Lebensmittler irgendwo noch quasi angedockt um die Ecke und vielleicht noch eine kleine Sparkassenfiliale oder nur so eine kleine Poststelle noch mit einem Automaten. Also deswegen, das ist wirklich, finde ich, ein Quartier, was alles, was ein Quartier ausmacht, miteinander verbindet.
Also ich hätte einen Wunsch, was ich euch gern übergeben würde, aber das ist kein Quartier, das ist ein Viertel, das Bahnhofsviertel in Frankfurt. Aber das ist.
Nein, danke. Nein, wobei doch, wenn wir es nochmal auf 1920 machen, dann gerne.
Nein, ich muss sagen, das Bahnhofsviertel war vor Corona in Frankfurt, war wirklich aufstrebend. Die hatten tolle Bars, die Bahnhofsviertelnacht lief, es waren keine brennenden Mülltonnen etc. auf der Straße, so wie es jetzt ist. Und in der Zeit, wo ich noch in Frankfurt gewohnt habe, da war wirklich, wurde sehr viel getan, auch von der Stadt. Und da sieht man auch, wir als Immobilienwirtschaft können einen Teil machen. Es muss natürlich auch immer die Stadt mitspielen. Und aber das Bahnhofsviertel finde ich halt sehr schade, weil das Bahnhofsviertel hatte sich wirklich berappelt. Und man hatte auch gesehen, die Mieten gingen hoch. Natürlich, man kann jetzt auch böse sagen, gentrifiziert wurde es, aber es wurde wirklich aufgewertet. Man konnte als Frau nachts über die Kaiserstraße drüber laufen zum Bahnhof von der Commerzbank, wo ich damals gearbeitet habe, und das geht halt nicht mehr. Und da finde ich schade, dass man da als Immobilienwirtschaft nicht noch ein bisschen mehr Eingriff hat und dass da nicht die Stadt vielleicht Hand in Hand, ich darf das jetzt sagen als Kommunikatorin, ohne sich, und ich kann es mir mit der Stadt verscherzen, aber das finde ich ist so eine Sache, wo die wirklich schade ist, wo man auch noch Wohnraum, Lebensraum etc. auch noch aufbauen könnte und ohne natürlich die Leute, die da auch arm dran sind, die dort sind, auch nicht trotzdem mit auf die Reise zu nehmen, weil das war damals so. Auch vor 1900. Also so alt bin ich jetzt auch nicht.
Nein, aber wenn man da Bilder sieht, und es war ja schon wirklich eine sehr, sehr herrschaftliche Straße oder eine sehr, sehr herrschaftliche Gegend, weil es ist ja nicht nur die Kaiserstraße. Und die Immobilien stehen ja heute zum Teil immer noch so da und haben ja wirklich ganz, ganz viel historischen Wert auch. Und das ist, wie du sagst, natürlich echt schade. Wobei, es gibt ja immer wieder mal auch Reportagen, wo es ja heißt, es gibt es auch heute noch wirklich alteingesessene Wohnraummieter, die da auf keinen Fall weg möchten, weil sie das sehr gerne sind, weil sie das schätzen, weil sie das gar nicht so dramatisch finden. Also es spricht ja irgendwie auch für sich. Ich würde da ungerne wohnen.
Ich auch.
Genau, aber
nicht arbeiten.
Aber natürlich, wenn die Leute den Wert schätzen an den Häusern und auch an den Wohnungen und da einfach schon viele, viele Jahre sind, ist es denen ihr Zuhause. Und Zuhause und Heimat macht natürlich viel aus und somit verändern sich ja dann auch oft die Viertel. Aber ja, das ist das Bahnhofsviertel in Frankfurt.
Ja, aber da würde ich, also wie gesagt, Wunschkandidat, also wenn, würde ich euch das gerne mal übergeben. Nein, aber ihr habt euch wirklich tapfer geschlagen. Ich weiß, meine Fragen sind immer out of the box. Aber ich danke euch für die Zeit. Wir sind schon über meiner Normalzeit von 25 Minuten. Aber es war so kurzweilig mit euch, muss ich sagen.
Danke, wir haben uns auch, also ich habe mich wohl gefühlt.
Das ist immer das Wichtige bei High Heels und Hochhäuser, ist Wohlfühlen an erster Stelle, ja.
Ich sage auch vielen Dank und habe mich auch sehr wohl gefühlt. Hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal.